willkommen zum Podcast Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich bin Adrian Plitzko, im Studio auch Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Hallo Leo.
Hallo Adrian.
Wir wagen uns in die Tiefen der deutschen Sprache, nicht so ganz die Sprache, sondern die Besonderheiten dieser Sprache. Eine Kunstsprache, wie wir es einmal festgehalten haben.
Ein gemeinsames Kunstwerk sozusagen von allen Sprechern und Sprecherinnen.
Klingt noch viel besser. Und was für eine Ehre, dass wir Muttersprachler sind und in diesem Kunstwerk mit dabei sein dürfen.
Genau, ja.
Heute wollen wir aber noch weitergehen, einen Schritt weitergehen, weil diese Kunst hat auch ihre Höhen und Tiefen natürlich, und wir wollen eine Höhe uns angucken. Und das sind die Redewendungen, nicht Sprichwörter, sondern wie man spricht, wie man eine bildhafte Sprache spricht. Zum Beispiel, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Ja, genau sowas. Also diese Redewendungen, Redensarten, die sind sozusagen das Salz in der Suppe der Sprache. Die machen eine Sprache einmalig und interessant. Ja? Also das ist eben etwas, was nicht unbedingt wo die Wörter dann nicht mehr unbedingt die lexikalische Bedeutung haben. Nicht? Wissenschaftlich ist es ein bisschen schwierig, eine Abgrenzung zu machen zwischen Redensarten, Sprichwörtern, Zwillingsformeln. Das sind alles vorwissenschaftliche Ausdrücke, und in der Wissenschaft wollen wir natürlich ganz scharfe Ausdrücke haben, die, wo dann vorwissenschaftliche Ausdrücke oft nicht mehr funktionieren. Also wir nennen das Phraseologismen oder idiomatische Ausdrücke, und wir können das dann auch definieren. Das sind eben Ausdrücke, in denen die Summe der Einzelbedeutungen der Wörter nicht unbedingt die Bedeutung des Ausdrucks ist. Ja? Also sowas wie Fassbier ist Bier aus dem Fass. Ja? Wir haben die Bestandteile Fass und Bier, und wir können also herausfinden, umgekehrt, Bierfass ist ein Fass für Bier. Das ist alles klar. Aber ein Grünschnabel ist eben nicht ein grüner Schnabel. Also wenn wir die Wörter Grün und Schnabel kennen, wissen wir noch lange nicht, was ein Grünschnabel ist.
Oder ein Fass ohne Boden.
Genau, oder ein Fass ohne Boden. Ja. Und diese Ausdrücke sind häufig eben metaphorisch, wie Fass ohne Boden. Das ist ein relativ durchsichtiger Ausdruck. Wahrscheinlich ist auch Grünschnabel durchsichtig. Aber viele von diesen Ausdrücken sind nicht mehr durchsichtig. Ja, man weiß, was sie bedeuten, aber woher sie kommen, weiß man oft nicht. Es gibt dann sehr unterschiedliche etymologische Theorien, und das ist eigentlich sehr interessant. Also wie jemand wie ich, der kein Leben hat, der liebt dann solche etymologischen Forschungen.
Ist es eine Besonderheit der deutschen Sprache, die Redewendungen, oder kommt das in jeder Sprache vor?
Ich kenne nicht jede Sprache, aber ich denke, es ist etwas, was sehr, sehr natürlich ist für Sprachen, was in vielen Sprachen vorkommt. Das sind Dinge, die eingängig sind, die man sich gut merken kann. Das sind oft kurze, prägnante Formeln, die komplexere Sachverhalte ausdrücken. Also Lebensweisheiten, Rechtsgrundsätze, solche Sachen sind ursprünglich entstanden in vorschriftlichen Gesellschaften, wo die Leute nicht lesen und schreiben konnten. Und da konnte man also solche Ausdrücke gut verwenden als Abkürzungen für komplexere Sachverhalte.
Es sind auch gute Stützen, um sich an etwas zu erinnern. Ein Bild ist leichter, sich daran zu erinnern, als ein Wort, das ja eigentlich nur ein Wort ist, ein paar Striche, aber eigentlich keine Aussage hat in dem Sinn, sondern nur dann eine Aussage hat, wenn man auch das Wort auch in diesen Kontext hineinlegt. Aber als kein Bild. Und eine Bildsprache, die haftet viel eher und viel schneller und viel länger.
Vollkommen richtig. Metaphern sind sprachliche Bilder. Und es ist seit der antiken Rhetorik bekannt, dass Menschen sich Bilder viel besser merken als abstrakte Ausdrücke, abstrakte Begriffe. Nicht? Und viele von diesen Redensarten, also es gibt also natürlich unterschiedliche Quellen für Redewendungen, aber eine der Quellen sind tatsächlich bildhafte Ausdrücke, die auch mnemotechnisch so formuliert waren, dass man sie sich besser merken konnte. Eben zum Beispiel Zwillingsformeln. Das sind Formeln, die alliterieren, die mit dem gleichen Buchstaben anfangen, wie Gang und Gäbe, Ganz und Gar oder Kind und Kegel, und die eben Ausdrücke, die eben Bedeutungen haben, die über die Bedeutung der Einzelwörter hinausgehen. Kegel zum Beispiel ist eine ganz interessante Sache in diesem Ausdruck Kind und Kegel. Da bedeutet Kegel nicht das, was man auf der Kegelbahn hat, sondern das ist ein alter Ausdruck für uneheliches Kind. Also mit Kind und Kegel heißt mit der gesamten Familie, mit den ehelichen und den unehelichen Kindern eigentlich. Aber diese Zwillingsformeln sind eben sehr einprägsam. Oder wir haben Formeln, die rhythmisch sehr einprägsam sind, wie wer zuerst kommt, mal zuerst. Also ein rhythmischer Ausdruck. Und das ist eine Redewendung, die sehr, sehr alt ist und einen sehr alten Rechtsbegriff eigentlich definiert. Das ist zum ersten Mal festgelegt im 13. Jahrhundert, Anfang des 13. Jahrhunderts, im Sachsenspiegel von Eike von Repko. Und das bedeutet, egal, was du für eine soziale Stellung hast, egal, wie viel Geld du hast, wenn du zuerst bei der Mühle bist, dann darfst du zuerst mahlen. Und wenn du nach dem armen Bauern kommst, auch wenn du noch so reich bist oder wenn du Adlige bist, das war natürlich nicht selbstverständlich in der damaligen Gesellschaft, musst du warten. Also heute, das ist noch relativ durchsichtig, obwohl heute nicht mehr viele Leute zur Mühle fahren, um ihr Korn mahlen zu lassen. Aber solche Sachen sind eben eine der Quellen von Redewendungen.
Es gibt unzählige Redewendungen, die du jetzt erläutert hast, konntest uns auch den Hintergrund erklären, woher das kommt, aber bei den meisten weiß man das gar nicht, woher diese Redewendung kommt.
Bei vielen weiß man es nicht. Ja? Also wie gesagt, Redewendungen haben sehr, sehr viele unterschiedliche Quellen. Wir haben gesprochen über Rechtsformeln, über Zwillingsformeln. Wir haben Redewendungen, die tatsächlich aus Zitaten kommen und da haben wir einen Übergang zu geflügelten Worten, das ist eigentlich eher scharf definiert. Zitate sind eigentlich eher geflügelte Worte. Ich glaube, wir werden da nochmal gesondert drüber sprechen. Aber wie ist es bei Bibelzitaten? Ja, also manche Zitate, die ursprünglich aus der Bibel kommen, werden Redewendungen. Wie zum Beispiel, das ist das A und O. Nicht? Hast du sicher schon gehört. Das kommt.
Das ist aber ein geflügeltes Wort, das A und O, oder?
Das ist die Frage, ob ein Zitat noch als Zitat erkannt wird. Mhm. Geflügelte Worte werden meistens als Zitate noch erkannt und als Zitate weitergegeben. Bei Redewendungen ist es so, dass sie so ins allgemeine Wissen eingehen, dass man das gar nicht mehr weiß. Also viele Leute, wenn man 100 Bürger und Bürgerinnen auf der Straße fragen würde, woher kommt das mit dem A und O, würden wahrscheinlich 95 sagen, keine Ahnung. Also wenn wenige die Bibel kennt, das ist ja heute auch nicht mehr so perfekt. Aber natürlich kommt das aus der Bibel. Das Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, das Omega ist der letzte Buchstabe und die Evangelien waren auf Griechisch geschrieben. Und das kommt also aus der Offenbarung, dieses A und O. Aber heute verwendet man das eben ohne diesen Hintergrund wissen zu müssen. Andere kommen aus Sondersprachen, wie dem Rotwelschen. Über das Rotwelsche kamen dann, das Rotwelsche war die Geheimsprache, die Sondersprache der fahrenden Leute, der Leute, die so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft waren. Sehr viele Juden waren nicht eingebunden in gesellschaftliche Zusammenhänge früher, weil sie zum Beispiel sich nicht überall niederlassen durften. Auch fahrende Schüler, fahrende Studenten waren oft auf der Straße. Und so haben wir im Rotwelschen Ausdrücke aus der Sprache von Randgruppen wie Sinti und Roma. Wir haben ja viele Ausdrücke aus dem Jiddischen, aber auch Ausdrücke aus dem Lateinischen, die dann über die fahrenden Schüler kommen. Also sowas wie zum, das ist ein schöner Ausdruck, unter aller Sau, das kennst du wahrscheinlich, oder? Ja. Oder unter aller Kanone, nicht? Bedeutet beides das Gleiche, aber Sau ist eben nicht das deutsche Wort Sau ursprünglich, sondern das jiddische Wort Seo, was bedeutet Maßstab, unterhalb jedes Maßstabs. Das Gleiche gilt für unter aller Kanone, denn der Kanon, das war die Notenskala der mittelalterlichen Lateinschulen und wenn etwas so schlecht war, dass es gar nicht mehr in den Kanon reingepasst hat, hieß das auf Lateinisch sub omni canone. Und daraus wurde dann unter aller Kanone. Er hat also mit Kanonen ursprünglich nichts zu tun. Da weiß man zufällig, woher es kommt, aber bei vielen anderen Sachen weiß man es eben nicht.
Was mir auch auffällt, ist, es gibt auch verschiedene oder mehrere Redewendungen mit derselben Aussage. Zum Beispiel auf dem Holzweg sein, dann ähnlich ist ja, ich stehe wie der Ochs vor dem Berg.
Ja.
Hat dieselbe Bedeutung. Wie kommt das? Warum hat man plötzlich zwei ganz verschiedene Bilder, die aber dieselbe Aussage haben?
Manchmal bilden sich Redewendungen unterschiedlich und es ist genauso wie es in der normalen Wortschatz Synonyme gibt, die sehr ähnlich sind, gibt es zwei Wörter für denselben, für genau dieselbe Bedeutung oder fast dieselbe Bedeutung. So gibt es eben auch Redewendungen, die unterschiedliche Quellen haben und der eine sagt vielleicht lieber so, der andere sagt vielleicht lieber so. Oft auch regionale Unterschiede. Also ich habe gelernt, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, dass es einen wunderbaren Schweizer Ausdruck gibt, der heißt, du kannst mir den Schuh aufblasen oder du kannst in den Schuh blasen. Siehst du, ich als Nicht-Schweizer habe ich natürlich schon wieder alles falsch gemacht.
Ja.
Das haben die Schweizer ja besonders gern, wenn Nicht-Schweizer glauben, sie können Schweizerdeutsch sprechen und vom Müsli reden, was auf Schweizerdeutsch die Maus, das kleine Mäuschen heißt.
Müsli,
statt
ja.
Müsli und so weiter. Also ich bitte um Entschuldigung. Also okay. In den Schuh blasen, was man außerhalb der Schweiz nicht kennt und in Deutschland würde man eben sagen, du kannst mir den Buckel runterrutschen. Also viele Sachen haben unterschiedliche regionale Herkünfte und nicht alle regionalen Dinge werden dann im gesamten Sprachgebiet verwendet.
Eine einfache Erklärung. Aber wenn wir schon auf dem Holzweg sind, woher kommt denn diese Redewendung? Ich habe mir immer vorgestellt, auf dem Holzweg sein ist halt ein Weg aus Holz, das ist nicht so bequem zu gehen wie eine asphaltierte Straße.
Also das ist eine Redewendung, die wie viele aus Fachsprachen kommt. Ja, das kommt aus der Fachsprache der Holzfäller, des holzverarbeitenden Gewerbes. Die Holzfäller haben Schneisen in den Wald reingeschlagen bis zu den Bäumen, die sie fällen wollten und um diese Bäume dann abzutransportieren, das waren Holzwege. Und die Holzwege gingen also nur in den Wald rein und nicht durch den Wald durch.
Ah.
Und wenn man als Wanderer auf so einen Weg gekommen ist, ist man in der Mitte vom Wald auf einmal am Ende des Weges und muss wieder umdrehen und ist also auf dem falschen Weg. Das ist der Holzweg.
Das daher macht Sinn, das. Ja. Oh, das ist aber sehr gängige Redewendung auf dem Holzweg sein.
Eine sehr gängige Redewendung, eine sehr alte Redewendung, die sich aber erhalten hat, auch in einer Zeit, wo nicht mehr so wahnsinnig viele Leute ihr eigenes Holz schlagen. Nicht?
Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben einer neueren Redewendung, die vielleicht erst ein paar Jahrzehnte alt ist?
Oh ja, sicher. Also alles Paletti.
Aha.
Kein Mensch weiß, woher das kommt. Das ist eine der rätselhaften Dinge. Also ich bin gemeinsam mit einem Kollegen, versuche ich gerade rauszubekommen, woher das kommen kann, ob das wirklich mit Palette zu tun hat oder ob das eine Verballhornung eines ausländischen Ausdruckes ist, weiß man nicht. Aber das ist relativ neu.
Mhm.
Ich kenne das seit vielleicht 25, 30 Jahren und vorher kannte ich das nicht. Oder solche Sprüche wie hätte Fahrradkette. Hast du das schon mal gehört?
Ja.
Ich habe es gehört, aber ich
habe es. Wann sagt man das?
Naja, das ist so wie would have, could have, should have. Ja? Also hättest du machen können, hast du aber nicht gemacht. Ja. Und ich glaube, es ist populär geworden. Irgendwann gab es mal einen Fußballer, der das falsch zitiert hat und der gesagt hat, wäre Fahrradkette, was natürlich überhaupt nicht passt. Das reimt sich nicht so gut.
Ja.
Ich kenne das auch erst seit etwa 20 Jahren. Mhm. Also,
aber wir können ja so weit zurückgehen, dass seit wann gibt es die Fahrradkette? Also sicher nicht älter als die Fahrradkette.
Sicher nicht älter als die Fahrradkette, ja. Aber es reimt sich eben schön und man kann das schön verwenden. Mhm. Und es gibt eben andere Ausdrücke, die andere Redensarten, die langsam verloren gehen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute noch sagen, bis in die Puppen. Kennst du das?
Ja, kenne ich noch, ja.
Ja, also vielleicht sollten wir einen 20-Jährigen oder eine 20-Jährige bitten, ob die das noch wissen. Vielleicht wissen sie es nicht mehr.
Die wissen auch nicht, was eine Kaffeemühle ist.
Stimmt, genau. Und wie man ein Wählscheibentelefon bedient.
Oder ein Plattenspieler.
Eben, die armen jungen Leute.
Ja.
Da können wir Boomers uns dann endlich mal überlegen fühlen.
Also es gibt immer wieder neue Redewendungen. Die andere Frage, Gott, du als Linguist, ist auch für dich eigentlich ein gefundenes Fressen, herauszufinden, woher diese Redewendung kommt.
Es ist spannend. Also es ist spannend, wie die gesamte Etymologie, die...
Warum machst du es nicht?
Ich muss ja auch ein bisschen was essen und ich muss ja auch Geld verdienen. Und es gibt natürlich tatsächlich Leute, die einen Beruf daraus gemacht haben, aber Leute, die einen dafür bezahlen, dass man tatsächlich den ganzen Tag im Archiv sitzt und alte Urkunden wälzt, gibt es nicht so viele. Also man muss schon auch einen Brotberuf haben. Mhm. Also Etymologie ist faszinierend, aber es ist eben sehr viel Arbeit und um auf Quellen zu stoßen. Also man muss sich überlegen, wann ist das Wort zum ersten Mal schriftlich belegt, ja, oder eine Redewendung. Und dann kann man überlegen, hat sie sich im Laufe der Zeit abgeschliffen? Ist sie missverstanden worden? Gibt es sowas wie Volksetymologie, ein Wort, das aus einer anderen Sprache kommt, wird als deutsches Wort missverstanden? Das gibt es bei normalen Wörtern, sogenannten normalen Wörtern, wie Hängematte zum Beispiel, kommt aus einem indianischen Wort, Hamaka. Im Englischen ist es noch Hammock, ist noch so ähnlich. Aber das Deutsche hat das dann umformuliert. Irgendwie ist es ja auch eine Matte, die hängt, aber ist eben nicht das ursprüngliche Wort. Und so was Ähnliches gibt es dann natürlich auch für Redewendungen, eben zum Beispiel solche, die aus anderen Sprachen kommen. Wir kennen alle den Neujahrswunsch, guten Rutsch, nehme ich an. Und irgendwie ist es ja im deutschen Sprachgebiet auch Winter, wenn das neue Jahr kommt. Und man kann sich vorstellen, man rutscht irgendwie wie auf dem Eis in das neue Jahr. Aber der Ursprung ist ein jiddisches Wort. Das ursprünglich heißt das guten Rosh. Rosh im Hebräischen heißt der Kopf oder der Beginn. Das hebräische Neujahrsfest ist Rosh Hashanah. Und aus guten Rosh wurde dann eben in einer Volksetymologie umgedeutet guter Rutsch. Ja? Ähnlich wie, wir haben es ja schon erwähnt, unter aller Sau oder unter aller Kanone. Also es wurden dann deutsche Wörter substituiert für Wörter, die nicht verstanden wurden in solchen Redewendungen.
Ich dachte immer, der Einzelne hat keine Macht über das eigene Leben und man rutscht so von einem Tag in den anderen oder von einem Jahr ins andere. Aber scheinbar nicht.
Solche Volksetymologien sind eben einleuchtend, ja. Eben genau wie Hängematte. Irgendwie ist es ja doch eine Matte, die hängt. Und weil sie so einleuchtend sind, werden sie auch, wie man sagt, gekalkt, übernommen in anderen Sprachen. Also das schwedische Hängematta ist aus dem Deutschen übernommen und vom Schwedischen dann wieder ein finnisches Wort, das ich nicht vergessen habe, das natürlich überhaupt nicht wie Schwedisch klingt, aber das eine wörtliche Übersetzung von Hängematte ist und das Gleiche bedeutet.
Noch eine letzte Redewendung, bevor wir diese Episode abschließen. Eine Redewendung, die wahrscheinlich schon sehr, sehr alt ist, nicht mehr gebraucht wird und vielleicht, wenn sie gebraucht wird, niemand weiß, was es eigentlich bedeutet, aber unsere Großväter hin und wieder gerne nochmals erzählen, herein, wenn es kein Schneider ist.
Ja, das habe ich nachgeschaut und das ist eine dieser Redewendungen, die sehr, sehr viele verschiedene Erklärungsversuche haben und keiner weiß genau, woher das eigentlich kommt. Es gibt einen Erklärungsversuch, der sagt, das ist eine negative Umformulierung von herein, wenn es ein Schneider ist. Also wenn die Schneider sich versammelt haben, dann durften nur Schneider eintreten. Eine Sache. Ein anderer Erklärungsversuch ist, die Schneider sind gekommen mit der Rechnung und man will natürlich keine Rechnungen bezahlen vielleicht. Oder eine sehr abenteuerliche Erklärung ist, dass es ursprünglich der Schnitter ist, also der Schnitter tot, ja, also wenn du mir nicht ans Leben willst, dann darfst du reinkommen. Aber wie gesagt, es gibt keine eindeutige Erklärung, es gibt keine ursprüngliche überlieferte Form, wo man noch erkennen kann, wo es herkommt.
Dann beenden wir jetzt diese Episode mit einem Witz, was immer sehr, sehr gefährlich ist, weil Witze sind Geschmackssache. Man muss ja auch gut erzählen können. Ich kann nicht gut Witze erzählen, aber das hat mit dem Schneider zu tun. Das war ein Bilderwitz, also drei Bilder. Das erste Bild, zwei Menschen sitzen am Tisch, es klopft an der Tür. Das zweite Bild, sagt der eine, herein, wenn es kein Schneider ist. Das dritte Bild, nichts passiert, die Tür geht nicht auf. Es war ein Schneider vor der Tür.
Offensichtlich.
Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Wenn ich jetzt eine Redewendung vor mir hätte, die ich hier anwenden könnte, eine treffende, würde ich das tun, aber mir fällt nichts ein.
Momentan fällt mir auch nichts ein.
Danke.